Hallo und guten Tag hier im Podcast Signals for Life. Ich freue mich total, dass Sie wieder dabei sind, dass Sie eingeschaltet haben zu unserem Themenschwerpunkt Schizophrenie. Heute Folge 4, also der zweite Teil. Wir haben ja schon im ersten Teil ein bisschen etwas über die Schizophrenie kennengelernt. Wir haben die Forschung von Frau Schieke und Herrn Bär, unsere beiden Experten, haben wir kennengelernt. Und ja, wir haben auch schon ein bisschen angeteasert bekommen, was kann man nun in Zukunft damit machen? Wie sieht die Zukunft von Schizophrenieforschung aus? Da bin ich natürlich ganz gespannt, freue mich sehr darüber. Aber erst nochmal für alle diejenigen, die heute zu Folge 4 das allererste Mal eingeschaltet haben. Dieser Podcast findet im Rahmen der Deutschen Gesellschaft für Biomedizinische Technik statt. Das heißt, das ist die DGBMT und das wiederum ist Bestandteil des VDEs, also der Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik. So, Frau Schieke und Herr Bär, guten Tag. Also schön, dass Sie wieder dabei sind.
Wir freuen uns auch, ja. Hallo.
Ja, genau. Ich meinte ja schon, heute wollen wir uns jetzt ein bisschen damit beschäftigen, was ist quasi schon erreicht worden und wo wollen wir noch hin? Und deshalb würde ich gerne Sie, Herr Bär, zu Beginn einmal fragen, dass wir vielleicht nochmal ein bisschen wiederholen können, vielleicht auch aus der Folge 3. Was ist quasi jetzt der jetzige Stand Ihrer Forschung? Was haben Sie schon entdeckt? Was können Sie quasi jetzt schon sagen? Und wo würden Sie auch sagen, ist definitiv der große Mehrwert, dass Frau Schieke mit den Technologien und Computational Neuroscience dabei ist? Jetzt habe ich es doch, ich habe noch in Folge 3 gesagt, das ist ein Zungenbrecher und es ist ein Zungenbrecher. Genau, vielleicht können Sie da einmal noch drauf eingehen, inwieweit auch hier die interdisziplinäre Forschung ein Gewinn für das Ergebnis dann auch ist.
Ich hole mal ein bisschen aus. Ich hatte ja gesagt, dass wir recht bald gemerkt haben, dass schizophrene Patienten auch ohne Medikation ein ganz stark verändertes vegetatives System haben und ein Großteil der Patienten hat eine hohe Herzfrequenz. Das heißt, die Patienten liegen in Ruhe und haben dann eine Frequenz um 90, um 95. Also deutlich und signifikant höher als eine Kontrollperson, die vielleicht dann eine Herzfrequenz um die 60, 65 aufweist. Wir haben dann relativ viele Untersuchungen gemacht, zunächst dieses Phänomen zu beschreiben und wollten es zu die Variabilität beschreiben und haben dann gefunden, dass natürlich die Variabilität deutlich reduziert ist bei den Patienten, dass also der Parasympathikus oder Vagus, also der Nerv, der eigentlich das Herz ein bisschen langsamer schlagen lässt und für die Erholung und in diesen Phasen des Schlafes sehr stark ist, dass diese Aktivität dieses Teils sehr reduziert ist, während der Sympathikus, also der sogenannte Stressnerv, deutlich in erhöhter Aktivität auffällig wird. Da haben wir das versucht an ganz verschiedenen Maßen mit unterschiedlichen Patientengruppen uns anzusehen, haben das am Herzen untersucht, aber wir können diese Imbalance des vegetativen Systems auch an der Pupille sehen, wir können es an der Funktion des Magens sehen, wir können es an der Haut sehen. Also das System ist verändert und letztlich in Richtung Stress und weniger Vagotonus, also Erholungsaktivität, geprägt. Die Patienten haben auch einen anderen Atemrhythmus, also das Ausatmen der Patienten ist viel kürzer als beim Gesunden. Also in welcher Richtung auch immer man sieht, man findet Veränderungen. Und nun habe ich gedacht, das ist eigentlich ganz einfach. Wir machen ja auch funktionelle Bildgebung, eben MRT. Wir legen die Patienten also ins MRT, nehmen parallel die Herzfrequenz auf, gucken dann nach der Bold-Antwort im fMRT, also nach der Funktionalität der verschiedenen Regionen und können dann schnell die Hirnregionen identifizieren, die möglicherweise zu den Symptomen und zu diesem Bild führt. Und wir haben also zwei Studien gemacht und haben nichts gefunden. Das war sehr, sehr ein großes Chaos an Daten und konnten das nicht zuordnen. Wir sind dann, wie das in der Forschung ist, nochmal zwei Schritte zurückgegangen, haben jetzt und machen da viele Untersuchungen zum Hirnstamm bei Gesunden und der Herzaktivität, untersuchen das Herz während des Sportes, Zum Beispiel schizophrene Patienten sind auch weniger körperlich fit, weil ihre Herzfrequenz während der Aktivität nicht nach oben reguliert wird wie bei Gesunden oder nicht in dem Maße. Das heißt chronotrope Inkompetenz, das Phänomen. Aber warum haben wir im MRT nichts gesehen im Funktionellen? Weil das funktionelle MRT ist sehr langsam von der Zeitauflösung. Und wahrscheinlich ist es zu langsam, um solche Interaktionen bei den Patienten gut darstellen zu können. Und da kommt Frau Schieke ins Spiel und die Untersuchung mit dem EEG, weil das EEG, und das kann sie viel besser erklären als ich, natürlich eine viel höhere Zeitauflösung hat. Und man kann die Signale vom Herzen und die EEG-Signale viel besser miteinander in Beziehung setzen. Da hat sie über Jahre die Techniken entwickelt, auch an anderen Krankheitsbildern, die wir dann sehr gut in der Kooperation auch anwenden konnten.
Ja, das ist schon eine perfekte Überleitung, denn ich würde jetzt gerne Frau Schieke fragen, wo sagen Sie, was sind oder welche Technologien spielen jetzt heute und vielleicht auch noch in den nächsten 20 Jahren, also maßgeblich eine Rolle? Wo würden Sie sagen, wo haben Sie da die, auch methodisch, also welche Methoden haben sich gerade auf diese Forschung bezogen als erfolgsversprechend und gewinnbringend herausgestellt?
Ja, das ist eine interessante Frage. Als erstes schon auch wirklich zu den Technologien. Weil bei mir ist jetzt so, ich komme schon eher aus der EEG-MEG-Richtung. Beide haben den Vorteil, dass sie natürlich sehr gut zeitauflösend sind. Das heißt, ich kann einfach in hohen Frequenzen Daten aufnehmen. Das bedeutet hochzeitauflösend. Das kann ich beim MRT, beim funktionellen MRT durchaus nicht so einfach. Beim MRT habe ich natürlich den Riesenvorteil der räumlichen Auflösung, der logischerweise beim EEG, wenn man sich das vorstellt, ich habe eine Haube, die Elektroden über den Kopf setzt, ich messe, da habe ich immer diese sogenannte Volumenkonduktion. Das heißt, ich messe natürlich an der einen Stelle, an der ich messe, auch Aktivitäten von irgendwo anders her. Das heißt, ich kann räumlich schlechter auflösen, aber dafür zeitlich besser. MRT ist genau umgekehrt. Nach meinem Verständnis bedeutet das schlicht und einfach, man sollte beides tun. Man sollte auf jeden Fall beides tun, man sollte auch beides weiter tun. Das ist ja politisch in dem Sinne wie förderpolitisch, manchmal gar nicht so einfach. Also es gab auch in Deutschland Zeiten, wo man mit jedem MRT-Projekt, aber mit nichts anderem durchgekommen ist. Das ist übrigens einer der Gründe, warum auch Vernetzung, Fachausschüsse, was immer eine Rolle spielen, weil sowas natürlich auch ein bisschen steuert, in welchen Gebieten werde ich forschen demnächst und was immer. Was wird gefördert werden vom BMBF, also vom Bundesministerium für Forschung zum Beispiel in Deutschland. Also das ist so, ich würde sagen, also Herzfrequenz kann ich mir nicht vorstellen, dass es jemals verschwindet, weil das für so viele Dinge wirklich eine große Rolle spielt. Ich habe inzwischen natürlich jetzt auch mehr Möglichkeiten, das autonome System zu beschreiben. Das wird komplexer. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, EEG, MEG spielt natürlich auch eine Rolle, ist vom reinen Geräten her ein bisschen aufwendiger. Also wenn ich einen Patienten jetzt in der Klinik da sitzen habe, wird es wahrscheinlich an bestimmten Punkten einfacher sein, mal schnell ein EEG zu machen. Das spielt eine Rolle, rein methodisch spielt eine Rolle, dass man sich natürlich, also das, was methodisch am meisten eine Rolle spielt, ist die Entwicklung von Computertechnik. Und zwar dahingehend, dass man massig Platz zum Speichern hat, dass man Prozessoren hat, die sehr, sehr viel schneller sind als noch vor 30 Jahren, als man mit solchen Sachen angefangen hat. Das heißt, ich kann ganz andere Dinge berechnen. Das bedeutet übersetzt, dass natürlich Methoden, die ich heute anwende, zeitauflösend sein sollen, sie sollen frequenzauflösend sein, sie sollen mehrere Gruppen untersuchen, sie sollen topografisch auflösend sein, was bedeutet, ich habe eben kein EEG mit 32 Kanälen, sondern ich habe eins mit 256 oder gegebenenfalls sogar mehr. Irgendwann kommt dann die Frage, wie viel mehr brauche ich eigentlich wirklich? Das ist eine spannende. Es gibt verschiedene Gruppen, die ich vergleichen will. Das heißt, ich erzeuge einen riesigen Wust an Daten. Das ist die eine Säule, die ganz wichtig ist, weil ich brauche Methoden, die in der Lage sind, diese Ergebnisse, die ich aus diesen daraus sozusagen ziehe, auch noch darstellen kann. Und das ist nicht so einfach, weil ich einfach zu viele verschiedene Ebenen habe. Also ich habe Zeit, Frequenz, ich habe topografisch. Da kommt kein normales zweidimensionales Bild einfach mehr so einfach raus. Ich muss also irgendwas tun. Auch dafür gibt es Ansätze, was ich damit tue. Das geht in Netzwerkanalysen, in Netzwerkmaße, die ich gerade, wenn ich jetzt auch Interaktion mir noch angucke, kommt ja nochmal eine Ebene dazu. Weil mit Interaktion habe ich nicht einfach nur eine Aktivität in einem Signal, sondern ich habe zwei Signale und schaue, wie die miteinander kooperieren. Also Interaktion heißt im weitesten Sinne immer, wenn ich eine Interaktion von A nach B habe, dann müssen Signalanteile von A in B irgendwie vorhanden sein. Ich muss also das vorhersagen können. Das ist das mathematisch, was dahinter steckt meistens. Ne? Also ich habe also ganz, das ist gerichtet, also habe ich auch nochmal zwei Richtungen. Es wird immer mehr. Also das ist der eine Teil. Ich brauche Dinge, das darzustellen. Also Netzwerkanalysen. Ich selber mache inzwischen sowas wie Tensordekompensation, heißt das. Das heißt, ich zerlege meine Ergebnisse in bestimmte Komponenten und versuche, die darzustellen. Das ist schon ein Punkt, der echt schwierig ist, dann auch Medizinern zu erklären, weil ich habe wieder Bilder, die völlig anders aussehen als jetzt reine Spektren oder reine Aktivitäts- oder was immer Bilder. Aber wichtig ist sowas. Und diesen Teil, dass das so sehr wichtig ist, habe ich eigentlich viel mehr noch aus einer anderen Richtung, in der ich viel forsche. Ich mache nämlich genau dieselben Sachen, also diese Brain-Heart-Interaktion für Epilepsie-Patienten. Da spielt noch viel mehr eine Vorhersage und eine Anfallsortung und was immer eine Rolle. Und ich habe sowas wie Monitoring. Ich habe also 24-Stunden-Signale. Das wird irgendwann endlos. Ich muss mir dazu also was einfallen lassen. Was auch noch eine Rolle spielt, worüber man in jedem Fall auch noch mal intensiver reden sollte, ist Statistik. Rein und banal Statistik. Ich kann natürlich immerzu irgendwelche Unterschiede finden, aber ich muss die ja irgendwie statistisch quantifizieren. Und das wird sehr, sehr viel schwieriger, wenn ich diese komplexen Modelle habe, die so verschiedene Kovariaten wie Zeit, Frequenz, verschiedene Kanäle, Interaktion in verschiedene Richtungen, Gruppen, was immer haben. Da bin ich jetzt im großen Vorteil, weil ich an einem Institut arbeite, was nicht nur Computational Neuroscience und Signalanalyse macht, sondern auch Biometrie und Epidemiologie. Und das ist auch so ein Bereich, in dem wirklich viel passiert. Und das muss man zusammenbringen, so ein bisschen. Also das wäre rein methodisch. Jetzt noch gar nicht so sehr auf das Schizophrenie bezogen. Da wären ganz andere Sachen, die ich jetzt noch haben würde. Aber rein methodisch wäre das jetzt erstmal das.
Doch, dann würde ich aber sagen, gehen wir gleich einen Schritt weiter. Also ich glaube, das war unfassbar viel Input. Also ich muss gestehen, für mich als ja Geisteswissenschaftlerin durchaus auch etwas abstrakt. Also wahrscheinlich würde ich auch vor Ihnen sitzen
das
und sagen,
ich, ja.
Das wüssten Sie mir jetzt an der einen oder anderen Stelle. Also jetzt Ihre Ausführungen nicht, aber wenn wir uns quasi näher mal damit beschäftigen würden, würde ich wahrscheinlich erstmal eine Vorlesung von Ihnen unbedingt besuchen. Um das dann auch alles so zu verstehen in der Komplexität. Der hat anscheinend auch schon welche besucht. Ja, das bringt uns zurück zu dem, was Sie ja auch in der letzten Folge gesagt haben, dass man eben auch vielleicht sich ein Stück weit von seiner Forschung entfernen muss, um das dann auch anderen Forschungsbereichen näher zu bringen und gut zu erklären. Ja, Frau Schieke. Frau Schieke atmet ein.
Ich atme ein, ja, genau. Das ist immer, also genau, diese ganzen methodischen Aspekte sind was, die ja jetzt erstmal und vordergründig mein Gegenüber nicht unbedingt in dieser methodischen Konstellation zu interessieren hat. Es ist natürlich schön, zum Schluss die Ergebnisbilder zu verstehen oder was immer. Und da investiere ich auch viel, dass das es wichtig ist. Viele Stufen dazwischen sind dann natürlich eher für mich relevant. Das ist auch klar. Ich verstehe ja auch nicht in jedem Detail, was Herr Bär mit diesen Patienten da macht. Also ich habe inzwischen einen Überblick über Schizophrenie, aber das geht natürlich auch nicht ganz tief. In der Kombination zusammen methodisch, würde ich behaupten, ist das wesentliche Ziel, dass man letztlich diesen Einfluss der Herzfrequenz auf diese ganzen Sachen mehr beschreibt. Das ist ein so ein Strang. Und der zweite Strang ist natürlich, im weitesten Sinne will man aus all dem ganzen Wust an Informationen so eine Art wie Marker oder sowas machen, dass man zum Schluss weiß, okay, gut. Und das ist ja das, was ja vorhin auch erwähnt wurde. Der wirklich kritische Punkt ist ja, dass ich Patienten habe, die unter einem gewissen Risiko sind. Und ich muss die irgendwie finden. Und dafür würde man sich am ehesten als Fernziel vorstellen, dass man all die Informationen, die ich hier erzeugen kann, so zusammenfasst, dass man zum Schluss das, was Mediziner natürlich auch immer mögen, irgendein Marker, irgendeine Zahl hat, mit der man was tun kann. Das ist ein weiter Weg, würde ich behaupten, wo viele Zwischenstufen kommen. Aber das Fernziel ist ganz praktisch sowas natürlich.
Sie hatten ja jetzt in Folge 3 auch schon angeteasert, dass Sie quasi die letzten, wenn ich mich richtig erinnere, grob 5 Jahre eine Grundlage geschaffen haben, dass Sie jetzt quasi Ergebnisse haben, auf denen Sie jetzt aufbauen möchten, denen Sie jetzt weitermachen möchten. Und vielleicht können Sie, Herr Bär, und auch gerne zusammen mit Frau Schieke einmal erklären, was wird in Zukunft noch auf uns zukommen. Also vielleicht treffen wir uns in 5 Jahren wieder und werden die nächste Folge über Ihre Ergebnisse dann aufnehmen. Was kann ich dann in etwa erwarten?
Also den Ball würde ich jetzt ja lieber an Frau Schieke rüberspielen. Mal gucken, was sie so sagt. Ich hätte glaube, dass wir an ein paar Stellen noch mal einen Schritt zurückgehen müssen und vielleicht auch noch mal, also das große Thema ist ja Hirn-Herz-Interaktion. Und wir haben in der Schizophrenie eine hochkomplexe pathologische Situation. Und vielleicht müssten wir auch noch mal einen Schritt zurückgehen und bei Gesunden oder bei Sportlern zum Beispiel gucken, wie ist hier der Einfluss des Gehirns auf die Herzfrequenz wirklich, weil wir haben jetzt neuere Untersuchungen. Man weiß ja, dass die sportliche Fitness einen großen Einfluss auf die Hirntätigkeit hat. Und das konnten wir auch gut zeigen in unserer letzten Untersuchung. Was wir aber nicht zeigen konnten, dass diese Hirntätigkeit dann auch wieder die Herztätigkeit beeinflusst. Und da könnte es sein, dass möglicherweise wir hier oder unbedingt Frau Schieke im Boot brauchen, und um zu gucken, wie dieses komplexe Bündel sich bei Gesunden, bei Trainierten, aber auch bei Untrainierten, wie dann auch im Fall von den Patienten die Situation sich darstellt. Und dann wäre bei uns ist im Moment auch die Suche nach Subgruppen ganz stark ausgeprägt. Wir gucken nach genetischen Veränderungen. Da könnte man sich vorstellen, dass man bei bestimmten Rezeptoren, die verändert sind am Herzen, das auch dann nochmal spezifiziert, wie sich das dann auf der Ebene Hirn-Herz widerspiegelt. Das sind so Ideen, die wir haben.
Ja, dann mache ich mal weiter, wenn der Ball mir schon zugespielt wird. Wenn ich da rangehe, gehe ich da natürlich immer mit, also das hat das Mathematikersein in sich, man versucht die Systematik zu finden, ne? Wenn ich jetzt über Systematik nachdenken würde, würde ich im Moment sagen, das, was wir haben, ist jetzt erstmal ein Verfahren, was wir auch ich bei anderen Anwendungen und jetzt bei dieser Anwendung wir irgendwie etablieren konnten. Wir können jetzt also weiter untersuchen. Es wird natürlich auch Stellschrauben an den Methoden an sich geben, aber an sich geht es schon darum, wen will ich jetzt weiter untersuchen und wo gehe ich weiter? Und da ist das Wesentliche genau das, was jetzt eben schon auch gesagt wurde. Wir brauchen Subgruppen. Und ich würde auch natürlich bei den Gesunden erstmal anfangen jetzt wieder. Und zwar einfach deshalb, weil wir haben jetzt diese Patienten-Gesunden-Gruppe und konnten feststellen, auch individuell, die Heartrate spielt eine Rolle. Ich habe aber gar keine Gesunden, die so eine hohe Heartrate haben in diesen Daten, die wir bis jetzt hatten. Man würde jetzt also als erstes schon suchen nach Gesunden, die eine höhere Herzfrequenz haben, die normal eine höhere Herzfrequenz haben. Man würde gucken, wie sieht das da eigentlich aus? Ist das jetzt was, wo ich dann sage, dass diese Interaktion irgendwie anders werden mit dieser höheren Herzfrequenz, was nur bei den Schizophrenen abläuft oder läuft das auch bei den Gesunden ab? In welchem Ausmaße? Was beeinflusst da was? Dann kommt gleich das nächste Thema da rein, was ja auch ein Schwerpunkt bei uns am Klinikum ist, das ist Alter. Also wie ändert sich das eigentlich mit Alter? Auch da, also das Problem ist immer, dass es wahrscheinlich in dieser Gruppe der Gesunden da schon so viel Variabilität gibt, dass man das irgendwie als erstes sortieren muss. Und wenn man das sortiert hat, kommt dann natürlich die Gruppen der Schizophrenen, die da auch unterschiedlich sind. Es gibt, du kannst mich da gern verbessern, ich nehme an, auch bei den Schizophrenen welche, die eine niedrige Herzfrequenz haben. Das heißt, man muss natürlich einfach mehr Subgruppen erzeugen und sich dann sozusagen diesem Thema immer mehr nähern. Was heißt das eigentlich? Was kann ich jetzt wirklich zeigen? Was wirkt worauf und was ist jetzt wirklich Ursache, was ist Wirkung an bestimmten Stellen?
Kann man denn sagen, also wir haben ja ganz, ganz, ganz zu Beginn von Folge 3 auch gelernt, dass Schizophrenie eine Erkrankung ist, die man, und auch da, Sie können mich gerne korrigieren, wenn ich das mir falsch gemerkt habe, die man fast ausschließlich medikamentös behandeln kann. Das heißt, am Ende des Tages ist das, was Sie beide machen und das, was Sie irgendwann herausfinden, quasi etwas, wo man dann wieder neue Medikamente eventuell entwickeln könnte, um den SchizophreniepatientInnen dadurch besser zu helfen, sie zu unterstützen? Oder sehe ich das falsch?
Also Sie haben sich das gar nicht so falsch gemerkt. Ich würde sagen, die wirkliche Basis ist die Medikation und die Behandlung mit Neuroleptika oder Antipsychotika. Natürlich gehört eine sozialtherapeutische und andere therapeutische Strategien gehören mit in das Konzert hinein. Das ist ganz klar, dass man guckt, wo jemand arbeitet, dass man guckt, dass vielleicht eine Sporttherapie sinnvoll ist, eine Ergotherapie, um die Konzentration wieder zu verbessern. Das ist ganz klar. Aber die Basis ist letztlich eine Behandlung mit Medikamenten, um das andere möglich zu machen. Ihren Gedanken gab es sogar schon mal vor, ich weiß nicht genau, 10 Jahren, hatte eine englische Firma ein Medikament. Die hatten bei diesem Medikament gefunden, dass das die Herzfrequenz von Schizophrenen positiv verändert. Also sowohl die Warnsymptomatik als auch. Und wir waren also schon sehr weit in der Planung für die Studie. Und dann ist, warum auch immer, aus firmenstrategischen Gründen das abgesagt worden und ist dann nicht weitergearbeitet worden an der Stelle. Das ist bei so großen Industriefirmen nicht so selten, dass da zwar interessante Dinge zu sehen sind, aber die ihre Firmenstrategie anders ausrichten. Und so ist die Studie nie zustande gekommen. Und ja, natürlich würden wir gern dann in der Behandlung wissen, welchen Patienten müssten wir vielleicht die Herzfrequenz ein Stückchen besser einstellen. Gibt es vielleicht auch Medikamente, die beides beeinflussen können? Das wäre ganz, ganz wichtig. Denn, wie gesagt, sie leben 10 bis 20 Jahre im Durchschnitt weniger. Und das ist natürlich ein ganz starker Motivator, hier etwas zu tun und dem Patienten zu helfen.
Das war für mich auch interessant, weil, wie gesagt, meine andere große Fachrichtung, in der ich viel mache, ist Epilepsie, wo das ja auch so ist, was mir auch nicht klar war, bevor ich jemals angefangen habe, sowas zu machen. Man ist immer so sehr auf das EEG und den Anfall im EEG konzentriert. Was während eines epileptischen Anfalls passiert, ist eine sprunghafte, riesige Zunahme der Herzfrequenz. Und so ein Epilepsie-Patient stirbt auch eher an sowas wie SUDEP, das ist Sudden Unexpected Death During Epilepsy, also auch was Ähnliches, dass man letztlich immer dieses Problem hat, dass schon diese Herzfrequenz spielt irgendwie eine Rolle dafür. Ne? Also dieser Zustand spielt gerade für das Überleben des Patienten an irgendeiner Stelle eine Rolle. Und das ist schon was, wo man irgendwie einsetzen müsste, finde ich auch. Und gegebenenfalls muss man sie wenigstens erstmal finden und medikamentös behandeln können. Dass man Medikamente hat, die beides verbinden, wäre natürlich das, wo man irgendwie hin will. Mir ist gar nicht so ganz klar, also ich habe wenig Ahnung von Pharmaindustrie. Man würde ja immer erwarten, umso häufiger eine Krankheit ist, umso mehr Forschung gibt es dazu. Ist Schizophrenie da an dem Punkt, dass die schon als häufig zählt? Also Depression ist fraglos häufig, ne?
Depression ist deutlich häufiger, aber Schizophrenie ist eine häufige Erkrankung. Also es ist schon mit 1% Inzidenz ist das schon, also und auch global, also nicht nur ist nicht unterschiedlich über die Länder, das ist auch sehr spannend, das ist da eigentlich relativ fest, diese Inzidenz so, und ist dann schon eine sehr häufige Erkrankung.
Das habe ich zum Beispiel auch nicht gewusst, also, ja. Ich dachte, es wäre seltener, wenn ich ehrlich bin.
Das ist schon. Depression ist natürlich noch ein Stückchen häufiger, aber wenn man dann so, da ist ja die Lebenszeitprävalenz ungefähr, dass jeder Fünfte, etwa 17% ungefähr, also jeder Fünfte, Sechste, wird in seinem Leben eine Depression entwickeln. Ganz so häufig ist die Schizophrenie nicht, aber sie ist trotzdem häufig. Und ich sag nur mal so die zweite zentrale Erkrankung des Fachgebietes von der Häufigkeit, das kann man schon so sagen.
Ja, also ich finde es auch sehr spannend jetzt gerade, dass Sie meinen, dass das global sehr, sehr gleich verteilt ist, dass man quasi gar nicht irgendwie historisch oder aufgrund von verschiedensten Faktoren, dass man da nicht sagen kann, in dem Land ist es jetzt da besonders stark oder wie auch immer. Also das finde ich interessant.
Es gibt schon so Nuancen, aber letztlich sind das nur geringgradige Dinge. Also es gab die große Forschung, inwieweit Cannabis oder Drogen die Erkrankungen hervorrufen können. Und da gibt es auch einen leichten Zusammenhang, aber eher Cannabis wirkt dann eher als Katalysator eines kranken Gehirns. Und man weiß ja dann für den Einzelfall auch nicht, hätte er eine Schizophrenie entwickelt oder nicht ohne Cannabis. Also das kann das schon mit auslösen. Es gibt die große Gruppe der Forschung in Richtung virale Infektionen während der Schwangerschaft, weil Schizophrenen sind häufiger im Winter geboren als im Sommer, und im Winter gibt es natürlich immer die virale Infektion, und da gab es ganz lange auch Untersuchungen, ob möglicherweise eine virale Infektion bei dem Säugling oder dann noch im Mutterleib quasi das Auswandern von Nervenzellen beeinflusst und damit im Prinzip schon die Ausreifung und der Wanderungsprozess in der Entwicklung des Gehirns gestört ist. Also das ist letztlich, wie gesagt, so viel, und in jedem Gebiet findet man auch Dinge, die einen Anhalt geben für die Richtung, dass man das schwer zusammen fassen kann. Für uns, wir Wissenschaft versucht ja auch immer, sich zu fokussieren und muss sich fokussieren, muss Komplexität reduzieren und quasi sich auf einen Aspekt dann beschränken. Mich interessiert an der Stelle wirklich, inwieweit man präventiv hier etwas tun könnte, um die Herzgesundheit zu verbessern. Und nebenbei interessiert mich natürlich als Neurowissenschaftler ganz stark, wie die Interaktion zwischen Herz und Gehirn ausgeprägt ist und welche Teile vom Gehirn das machen und ob es im Gehirn nochmal eine Hierarchie gibt, die das beeinflusst. Also das sind natürlich spannende Fragen.
Ja, absolut. Ja, also ich bin gespannt. Wie gesagt, vielleicht sehen wir uns ja oder hören wir uns viel mehr in den nächsten 5 Jahren wieder und können dann über die neuen Daten und Erkenntnisse wieder sprechen. Wir sind jetzt nun schon fast am Ende. Ich würde natürlich jetzt einmal gerne wissen, Sie beide, Sie kommen ja und forschen, also ob Sie aus Jena kommen, das weiß ich gar nicht, aber Sie forschen auf jeden Fall in Jena. Was würden Sie sagen jetzt an alle Studierende, vielleicht auch an alle potenzielle Promovierende? Was macht Ihren Standort, was macht Jena einmalig? Warum sollten die Leute vielleicht gerade zu Ihnen kommen, um dort zu forschen?
Soll ich beginnen? Ich kann beginnen. Ja, das ist eine spannende Frage. Es gibt so ein paar Konstellationen, die das ganz schön machen. Also vorwegnehmen würde ich in jedem Fall, gerade in meinem Fachgebiet, ist es eher so, dass man ja schon bald händeringend Absolventen sucht. Ne? Es ist nicht so einfach, Leute zu finden, die aus der eher methodisch-Informatik-Richtung kommen, auch dieses Interesse für Medizin haben, sich da irgendwie einreihen wollen. Jena zum Beispiel hat den Punkt, ich bin bei uns Lehrkoordinatorin am Institut, da also auch sehr involviert. Wir haben in der Informatik ein Anwendungsnebenfach Medical Data Science, das wir betreiben, wo schon der Fokus ist, dass ich gezielt Absolventen darauf vorbereiten möchte, dass die in solche Richtungen gehen. Das bedeutet, die kriegen ein ganz anderes Vorwissen, was sich zum Beispiel ganz wesentlich zu dem unterscheidet, was ich jemals gelernt habe. Ich habe ganz stur Mathe studiert und ich glaube, alles, was ich über das weiß, was ich jetzt so brauche, selbst Statistik, habe ich letztlich beim Arbeiten gelernt. Ich habe keine Statistik in meinem Mathestudium gelernt, das war viel zu praktisch. Kein Mensch hätte sich mit sowas beschäftigt sozusagen. Also sobald es auch nur in Anwendung geht, dann ist das ja schon fast anrüchig gewesen. So, also das spielt eine Rolle. Wir haben also diese Kombination, wir haben bei uns am Institut ein relativ großes Projekt, das heißt SMIS. Das heißt, das ist Förderung von medizinischer Informatik vom BMBF, also vom Bundesministerium für Forschung. Ist vor 3-4 Jahren ausgelobt worden, ist wirklich viel Geld damals in die Hand genommen worden, um so Zentren zu erzeugen. Und wir sind ein Zentrum zusammen mit Leipzig und Aachen. Die spezielle Richtung, um die es da bei uns geht, wir haben also eine neue Professur, eine ganze Abteilung medizinische Informatik bei uns am Institut. Da geht es im Wesentlichen um das große Feld, ich erzeuge in so einer Klinik massig Daten. Ich erzeuge jeden Tag massig Daten. Die allerwenigsten davon werden natürlich jemals zu irgendwelchen Forschungszwecken benutzt. Ganz abgesehen davon, dass es manchmal auch natürlich die rein diagnostisch sind, ich vielleicht gar nichts damit forschen wollte, ist aber das größte Hindernis, ich könnte es auch gar nicht, weil sie weder so abgelegt noch so dokumentiert noch irgendwie sind, dass das jemand machen könnte. Also ein großes Feld ist gerade dort, dass man über sowas, über Vereinheitlichung da diskutiert, über sowas wie Datenintegrationszentren, die es an all diesen Unis inzwischen gibt und bei uns, wie gesagt, durch diese schöne Kombination mit diesem medizinisch-informatik-Projekt auch. Dann gibt es natürlich, und das ist jetzt eher, da würde ich an Herrn Bär nochmal wieder weiterleiten, es gibt auch aus der Psychiatrie so ein Zentrumsgedanke. Insgesamt ist Jena natürlich für Neurowissenschaften einfach berühmt. Also das EEG wurde letztlich in Jena erfunden, das war Hans Berger in den 20er Jahren. Ende der 20er Jahre, ne, würde ich sagen. Auch alleine das ist schon was natürlich für diesen Standort steht, aber in Richtung Psychiatrie müsste ich die Frage jetzt auch eher weiterschieben.
Ja, Jena ist, es gab im letzten Jahr, das war eigentlich in den letzten Jahren schon, verschiedene Aufrufe für Zentren für psychische Gesundheit. Das sind also Strukturförderungen vom Bund, in dem sieben Regionen in Deutschland besonders gefördert werden. Und Jena ist sehr glücklich, dass wir eins dieser Zentren, das Deutsche Zentrum für psychische Gesundheit, nach Jena holen konnten, das mit Halle und Magdeburg zusammen so einen Verbund schließt. Das heißt, hier sind für die nächsten Jahre verschiedene Forscher im Bereich der psychischen Gesundheit miteinander verbunden und können hier neue Methoden etablieren, können neue Dinge einführen. Das ist, glaube ich, ein großer Bonus für die Forschungslandschaft und hat auch, glaube ich, auch international sehr viel Aufsehen erregt. Unabhängig davon finde ich, dass Jena deshalb attraktiv ist, da es als doch etwas kleinere Universität die Zusammenarbeit mit anderen sehr viel einfacher macht, dass wir uns gegenseitig kennen, dass wir da auch gut miteinander interagieren können. Es reden viele Menschen, sie waren in Boston oder sonst irgendwo und haben tolle Sachen gemacht. Aber letztlich kommt es immer darauf an, an welcher Stelle bin ich, mit wem arbeite ich zusammen, kann ich mein Ziel dort mit jemandem erreichen. Und da, glaube ich, sind in Jena die engen und kleinen, kurzen Wege wirklich sehr, sehr gut, um hier miteinander zusammenarbeiten zu können. Und es ist eine schöne Universitätsstadt, mitten im Herzen oder in der Mitte von Deutschland. Und das lohnt sich schon mal, hierher zu gucken. Auch wir suchen natürlich Mitarbeiter, wie immer. Ich freue mich, dass ich zum Beispiel auch Mitarbeiter habe, die gar nicht aus der Medizin kommen. Und die brauche ich auch, weil ich sonst meine Forschung gar nicht machen könnte, weil die Kollegen aus der Physik oder aus der Informatik natürlich ganz andere Fähigkeiten mitbringen, als ich das könnte, beziehungsweise wir Mediziner das könnten und nur in der Zusammenarbeit das können. Also wer sich hier dafür interessiert, wir haben auch verschiedene Stellen wieder ausgeschrieben, gerne anfragen, gerne kommen und man kann drüber reden.
Das klingt doch sehr nett. Und ich finde, also was das Thema Interdisziplinarität und interdisziplinäre Forschung betrifft, haben wir so viele Punkte heute wieder gesehen. Das erinnert mich auch daran, ich hatte mich mal mit einer Forschung beschäftigt zum Thema Neurogeriatrie. Und in dem Thema, also in dem Team, war auch ein Sportwissenschaftler und auch eben eine Mathematikerin. Und nur so konnten sie letztendlich wirklich alle Aspekte gut auslegen. Und das war, glaube ich, auch gar nicht, also ich hatte es gar nicht erwartet, dass das so vielfältig dann auch ist. Und das war sehr, sehr beeindruckend. Und ich wollte auch nochmal sagen, weil Frau Schicke sie immer betont, ich komme ja eigentlich nur aus der Mathematik.
Habe ich nur gesagt?
Ich glaube auch das. Nein, aber ich glaube auch das ist ja total spannend, weil man eben auch hier sieht, selbst wenn ich jetzt im Studium oder nach der Schule oder wie auch immer erstmal gesagt habe, Mathe, das ist voll meins, heißt das nicht, ich muss mein Leben lang dann auch nur das machen, was ich vielleicht in meinem Studium kennengelernt habe, sondern eben das Wissen, was ich in meinem Studium erlernt habe, kann ich noch durch so viele Erfahrungen in verschiedenen Forschungsteams erweitern, sodass ich am Ende vielleicht bei Computational Neuroscience eben bin. Also das finde ich auch total wichtig, dass wir das sozusagen auch nochmal betont haben. Wenn wir jetzt schon bei Netzwerk und auch Vernetzen sind, das ist ja ein Podcast, der eben im Rahmen der Deutschen Gesellschaft für biomedizinische Technik eben stattfindet. Und da würde ich natürlich gerne einmal wissen, was bedeuten für Sie solche Netzwerke? Wo würden Sie sagen, ist es vielleicht auch wichtig, sich zu vernetzen, um eben die Forschung irgendwo voranzutreiben? Welche Impulse kommen vielleicht auch durch solche Netzwerke? Wir können ja gerne mit Frau Schicke anfangen.
Ja, das ist interessant, weil das, glaube ich, eine Entwicklung so über Lebenszeit und damit auch Arbeitszeit so ein bisschen ist. Als ich jünger war, habe ich, glaube ich, sowas auch nicht für furchtbar wichtig gehalten. Inzwischen schon seit vielen Jahren bin ich eher aktiv, sowohl in solchen Fachgesellschaften. Also ich bin auch Fachaussprecherin der Biosignale. Also das heißt, diejenigen, die diesen Podcast jetzt hier machen, bin ich einer von drei Fachausschusssprechern. Ich engagiere mich da also auch schon. Ich bin das selber auch übrigens nochmal auf internationaler Ebene. Da gibt es ein Technical Committee Biosignale, was sich in der großen amerikanischen, die mehr oder weniger die internationale Gesellschaft dazu ist. Also VDE ist sowas wie IEEE in den Staaten. Und die darunter, die DGBMT parallele Gesellschaft, ist die EMBS. Das ist Engineering in Medicine and Biology Society. Da gibt es auch wieder die Technical Committees drunter. Ich halte das für außerordentlich wichtig, weil es letztlich die Struktur ist. Wir sind schon in einem Feld, was jetzt nicht riesig ist in irgendeiner Art und Weise. Und ich brauche schon die Kooperation. Ich arbeite zum Beispiel sehr, sehr viel mit Italienern zusammen, aus welchem Grund auch immer. Die in diesem Gebiet so aktiv sind, könnte ich jetzt historisch gar nicht beschreiben. Es ist einfach so. Und man braucht diese Zusammenarbeiten, weil man schlicht und einfach alleine nicht mehr in der Lage ist, bestimmte grundlegende Probleme da auch zu lösen. Also man braucht die Vernetzung einfach als reine Forschungsvernetzung. Man braucht diese Vernetzung natürlich auch auf einer eher politischen Ebene, dass man anfängt, also auch in den Fachausschüssen ist das ja so, man entwickelt schon Kompetenzkonzept Paper zu bestimmten Themen, wo man auch sagt, gut, dahin sollte vielleicht die Forschung gehen. Das ist dann schon wieder eine eher übergeordnete Ebene, die auch immer sehr schwierig ist, weil man muss erstmal jemanden dazu bringen, sowas zu machen, gar keine Frage. Kostet Zeit, kostet Nerven, hat aber was mit im weitesten Sinne akademischer Selbstorganisation zu tun, die ich schon für wichtig halte. Für Jüngere hat das einen ganz klaren Punkt. Man wird in eine Gemeinschaft integriert, in der man auch die Möglichkeit hat, bestimmte Sachen ja auch zu erproben im weitesten Sinne. Also wir machen zum Beispiel auch Workshops, Biosignale, zusammen mit dem Fachausschuss für magnetische Methoden seit mehr als 20 Jahren, alle 2 Jahre. Das ist so eine Ebene für Jüngere, also wo man wirklich auch mal hingehen kann, mal zum Thema einen Vortrag halten, auch eine wohlgesonnene Diskussion, was man ja im internationalen Maßstab und bei großen Kongressen nicht unbedingt immer hat. Man kann also auch so ein bisschen üben. Man lernt die Menschen kennen, die dahinter stehen, und man lernt auch kennen, wo kann ich gegebenenfalls, wenn ich mich eher für diese spezielle Richtung interessiere, wo kann ich eher hingehen oder nicht. Also in dem Sinne halte ich das für wichtig, sowohl auf der internationalen als auch auf der nationalen Ebene und letztlich, wenn man es ganz runterbricht, auch auf der Universitätsebene. Also auch da, natürlich sind bestimmte Ausschüsse, ich sitze zum Beispiel im Studienausschuss der Uni, das ist jetzt nicht gerade vergnügungssteuerpflichtig manchmal, aber es ist wichtig einfach, weil nur da kann man auch bestimmte Konzepte für Lehre, die ja wirklich in meinen Augen auch eine große Rolle spielt, unterbringen an bestimmten Stellen. Und darum wird man sich im weitesten Sinne auch selber mit kümmern müssen. In dem Sinne bin ich schon ein Vertreter davon, der sagt, natürlich sollte man sich da irgendwie einbringen.
Ja, ich finde auch den Punkt total spannend, wahrscheinlich auch hier für unsere jüngeren Zuhörer und Zuhörerinnen, dass man eben auch die Chance hat, dort seine vielleicht noch kurze, junge Forschung eben einem schon erfahreneren Publikum vorzutragen und auf der einen Seite natürlich Feedback zu bekommen, Impulse zu bekommen, aber auf der anderen Seite vielleicht auch selber Impulse zu geben. Also das ist
ja. Das denke ich auch, ja. Man ist sehr überrascht manchmal, was. Es ist ja auch so, das sind so eine schnellen Entwicklungen. Es gibt Punkte, wo ich auch methodisch wirklich Schwierigkeiten inzwischen hätte. Es ist so eine weite Breite und die sind so schnell auch zum Teil, wenn sie dann mal 30 sind. Das ist auch gut so, das ist auch richtig, dass das so ist, aber man kann da schon was lernen, das denke ich auch.
Ja, also es ist ein schöner Dialog und Austausch. Ich denke, Herr Bär, dass Sie wahrscheinlich auch, Sie sind vielleicht jetzt nicht Mitglied des DGBMTs, so wie Frau Schicke. Frau Schicke schüttelt schon den Kopf.
Nicht.
Aber
wäre jetzt
auch,
unwahrscheinlich,
auch Sie. Aber auch Sie sind wahrscheinlich Mitglied in verschiedenen Fachgesellschaften. Wie würden Sie das sehen? Also inwieweit, sagen Sie, spielt da das Netzwerk eine große Rolle?
Also Netzwerken ist unglaublich wichtig. Auch mir hat das niemand erklärt am Anfang. Ich war dann mal zu einem Forschungscoaching und dann hat die Frau mich gefragt, wie denn meine Netzwerke aussehen. Und ich habe gefasst. Und habe sie dann nochmal gefragt, wer sind denn ihre Förderer, so nach dem Motto. Und ich hatte das gar nicht so in dem Maß und habe auch gar nicht gewusst, dass das so notwendig ist. Aber ich glaube, gerade in der heutigen Zeit ist es ganz wichtig, sich dort miteinander zu verbinden, auch Netzwerke zu knüpfen, beziehungsweise auch seinen eigenen Weg zu finden. Und es ist auch wichtig für die Sozialisation, dass man in einem Fach sich zurechtfindet, dass man so ein Gefühl hat, was gehört denn zu dem Fach, was gehört nicht dazu. Es ist wichtig, dann auch zu gucken, was sind denn gerade die Dinge, die gerade angesagt sind, was ist eigentlich gar nicht angesagt. Also es gibt ganz, ganz unterschiedliche Aspekte, glaube ich, für einen jungen Menschen, dort sich das anzugucken. Und das kann man sich ja, je nachdem, wie man so tickt, auch mehr oder weniger kritisch angucken, denn das ist ja auch, sind ja meistens auch Organisationen, die möglicherweise vielleicht auch langlebig oder ein bisschen behäbig sind, aber es ist ganz wichtig, die mit Leben zu erfüllen, und viele dieser Organisationen haben auch Förderungsinstrumente für junge Leute, und das ist ganz wichtig, für zum Kongress zu fahren, für Vorträge, diese auch dann zu publizieren, die unbedingt nutzen, kann ich nur raten. Raus aus dem Labor und auch andere Sachen angucken.
Ja, jetzt sind wir leider schon am Ende. Und ich glaube, einer der wesentlichen Punkte, die Sie ja auch genannt haben, sind vor allen Dingen eben Informationen und die Möglichkeiten, an Informationen zu kommen. Und ich glaube, da werden viele unserer Zuhörer und Zuhörerinnen sich vielleicht auch ertappt fühlen. Man kennt das ja auch aus der Universität, dass man eigentlich über das Angebot des Studiums selbst noch so viele Dinge mehr besuchen könnte, ob das Veranstaltungen sind, Kurse sind, Seminare sind oder, die nicht unbedingt primär was mit seinem eigenen Studium zu tun haben, aber eben in irgendeiner Form den Horizont erweitern oder man dort eben dann, wenn man die Initiative ergreift und sich mal für sowas einschreibt, mal eine Veranstaltung besucht, eben dort wieder die Möglichkeit hat, an einen neuen Informationspool zu kommen, von dem man dann wieder profitieren kann. Also ich glaube, das Thema Vernetzen ist da ein ganz, ganz großes und ein ganz wichtiges, was sowohl junge Leute vielleicht noch erkennen und lernen müssen, aber wo auch die älteren Generationen vielleicht sagen müssen, Mensch, da müssen wir vielleicht die Hand reichen, da müssen wir mehr für tun, da müssen wir noch mehr für werben, dass überhaupt alle davon ja mitbekommen, dass es diese Möglichkeiten hier überhaupt alle gibt. Ja, ich bedanke mich recht, recht herzlich bei Ihnen. Mir hat das Gespräch unfassbar viel Spaß gemacht. Ich denke, wir konnten auch mit einigen anfänglich genannten Klischees irgendwo, ich sag's mal, aufräumen. Und ich bin gespannt, welche Schritte jetzt bei Ihnen in den nächsten Jahren gegangen werden. Sie sind ja doch lange nicht an einem Forschungsende, Sie beide zusammen. Und dabei wünsche ich Ihnen natürlich ganz, ganz viel Erfolg. Und vielleicht, wer weiß, hören wir uns in 5 Jahren wieder und können über die neuen Erkenntnisse sprechen. Und dann kann ich auch nur an euch da draußen sagen, freut euch auf die nächsten beiden Folgen. Da werden wir uns mit dem Themenschwerpunkt Tremor beschäftigen. Viele werden sich jetzt fragen, was bitte? Und nur so viel, wir werden uns mit einem Kieler ExpertInnen-Team unter anderem über die Forschung mit Parkinson-PatientInnen beschäftigen. Und natürlich zum einen herausfinden, was Tremor überhaupt ist und bedeutet und schauen, wie die Forschung überhaupt dort aussehen kann. Seid da also auf jeden Fall gespannt. Ich verabschiede mich von euch auf jeden Fall erstmal in eine kleine Weihnachtspause. Genießt die Adventszeit, macht euch Kerzen an. Es ist ja unfassbar dunkel jetzt einfach und macht es euch ein bisschen hell, besinnlich, nascht ordentlich Plätzchen und was das Zeug hält. Und dann sehen wir uns im neuen Jahr in alter Frische zur nächsten Folge am 7.1. Es ist wieder der Freitag, ganz wie gewohnt. Und dann schaltet ihr einfach ein und genießt das Thema Tremor. Wenn ihr Fragen an Frau Schieke habt oder an Herrn Bär, dann findet ihr die Kontaktdaten natürlich hier in den Shownotes. Ihr könnt selbstverständlich auch wie immer auf der VDE-Homepage nachgucken. Dort ist auch alles verlinkt. Das heißt, wenn euch etwas nicht klar geworden ist, kontaktiert unsere ExpertInnen, kontaktiert den VDE. Wenn ihr sagt, Mensch, ich würde gerne dort mitforschen, ich habe irgendwie eine Idee, wie das noch vorangehen könnte, dann meldet euch auf jeden Fall. Das wäre natürlich ein absoluter Gewinn, wenn ihr sagt, hey, die Stellenausschreibung von Herrn Bär, das könnte es sein.
Das war der Werbeblock.
Dann auch da auf jeden Fall. Meldet euch bei Herrn Bär, er freut sich bestimmt sehr, das Team, wenn ihr ihn verstärkt. Und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank an Sie beide, dass Sie hier heute zu Gast waren. Es war eine sehr schöne Doppelfolge und auf Wiedersehen. Tschüss.
Sehr gerne.
Sehr gerne. Tschüss.